Vor einem Jahr ging es rund bei den Bauernprotesten in ganz Deutschland. Wie hat die Politik reagiert und wie ist die Stimmung aktuell in der Landwirtschaft? Darum geht es heute bei Aus Landwirtschaft und Umwelt mit Jutta Schilcher. Wir haben auch noch diese Themen für Sie. Bessere Luft, was bringen Tempo 30 und Dieselfahrverbote? Und Windkraft im Wald, ein Problem für den Artenschutz? Aber erstmal geht's um die Bauernproteste, zu denen vor einem Jahr der Bayerische Bauernverband und Landwirtschaft verbindet Bayern, kurz LSV, aufgerufen haben. Mein Kollege Tobias Betz war damals bei der großen Kundgebung in München mit dabei. Wie hast du diese Demo damals erlebt?
Also die Demo war auf jeden Fall sehr laut, es waren über 5000 Traktoren da und die Stimmung, die war schon sehr wütend, aber dann doch gar nicht so aggressiv, wie man es eigentlich erwartet hat, weil die Bundesregierung ja schon damals sehr früh eingelenkt hat.
Bevor wir darüber reden, schauen wir erstmal zu einem Landwirt, den Sandra Lohse besucht hat. Er war nämlich auch bei der Demo in München dabei und wir wollten wissen, ob sich der Protest aus seiner Sicht gelohnt hat.
Wohlig warm ist's im Schweinestall in Oberneukirchen im Landkreis Mühldorf am Inn. 24 Grad brauchen die rund 2 Monate alten Ferkel. Eins knabbert gerade an Gerhard Langreiters Finger. Der Schweinehalter erinnert sich. Vor einem Jahr stand er am Münchner Odeonsplatz.
Da war es extrem zapfig kalt, genau. Ich war da Ordner und sind fast die Füße abgefroren.
Die Kundgebung in München, eine der größten Bauernproteste im vergangenen Jahr. Bereits im Dezember zuvor sind die ersten Traktoren in verschiedene deutsche Städte gerollt. Denn die Ampelregierung hatte geplant, die Rückerstattung für den Agrardiesel einzustellen und landwirtschaftliche Maschinen künftig nicht mehr von der Kfz-Steuer zu befreien. Doch die Ampel rudert bereits Anfang Januar zurück. Trotzdem gehen die Proteste weiter.
Der große Punkt war, dass wir von der Bürokratie entlastet werden, dass einfach die Wertschätzung dadurch stärker ist und dass die Landwirtschaft in Deutschland so eine Zukunft hat.
Mit diesem Anliegen fährt Langreiter am 8. Januar 2024, also nach München. Tausende Traktoren. Die Münchner Polizei spricht damals von 5.500 und noch mehr Demonstranten sind gekommen. Auch der Generalsekretär des Bayerischen Bauernverbands, Karl von Buttler, ist an diesem Tag vor Ort.
Es war eine unglaubliche Entschlossenheit und es hat auch sehr viel bewirkt.
Sein Zwischenfazit lautet, die Proteste haben was gebracht. Die Rückerstattung für den Agrardiesel wird nur schrittweise abgeschafft. Die Pläne rund um Kfz-Steuer und eine verpflichtende Flächenstilllegung von 4% sind abgewendet. Viele Bauern sind damit jedoch noch lang nicht zufrieden.
Auch heute ist der Druck hoch. Nur wir haben keinen Adressaten heute und wir haben nicht ein so griffiges Beispiel. Das könnte aber Mercosur beispielsweise werden. Und dann wird der nächste Winter sicherlich interessant.
Zuvor stellen sich jedoch die führenden Protestmänner aus dem vergangenen Jahr selbst zur Wahl. LSV-Vorstand Klaus Hochrein und Bauernverbandpräsident Günter Felsner stehen auf der Liste der CSU für die Bundestagswahl im Februar. Schweinebauer Gerhard Langreiter will künftig lieber Politiker zu sich auf den Hof einladen, erzählt er. Denn der Nachwuchs ist immer noch unzufrieden und das sei gefährlich.
Da muss man einiges in der Gesellschaft, in der Politik machen, damit die den Entschluss fassen und nicht den einfachen Weg gehen und sagen, ich sperre Stalltür zu, verpacht die Flächen und gehe in die Arbeit. Das ist die Herausforderung für die nächste Regierung.
Also trotz einiger Zugeständnisse der Politik bleiben der Strukturwandel und das Höfesterben große Herausforderungen. Hier bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Tobias Betz. Wie beurteilst du das, was der Landwirt berichtet? Ist die Unzufriedenheit denn nach wie vor so groß bei den Bauern?
Ja, sagen sogar sehr viele. Wir haben uns jetzt umgehört, jetzt ein Jahr nach den Bauernprotesten, die sagen, hat sich eigentlich überhaupt nicht gebracht. Wir haben unsere Ziele nicht vollständig erreicht, wie wir sie erreichen wollten. Die Bürokratie bleibt, wie sie ist. Viele sagen, ich bleibe mittlerweile länger im Büro, als dass ich auf dem Feld meine Arbeit machen kann. Also da ist so ein gewisser Frust nach wie vor da, der davor aber auch schon da war. Und deswegen hat man ja immer gesagt, der Agrardiesel, der ist eigentlich nur dieser Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also die Proteste letzten Endes ausgelöst hat, aber eigentlich sind da sehr, sehr viele andere Probleme noch nach wie vor da.
Dann kam ja 2024 noch ein Agrarpaket. Was ist da drin gesteckt und hat sich das dann aus Sicht der Bauern gelohnt?
Genau, das Agrarpaket, groß angekündigt von der Ampelkoalition, um ganz massiv zu entbürokratisieren, teilweise auch steuerlich zu erleichtern. Das ist zum Teil auch geschehen, zum Beispiel durch die Gewinnglättung, also dass du deine Gewinne und Verluste über mehrere Jahre verrechnen kannst miteinander. Da hast du dann einen gewissen steuerlichen Vorteil, wenn du zum Beispiel ein Jahr sehr, sehr gut verdienst, das andere Jahr dann aber nicht mehr so gut, wenn du das miteinander verrechnest. Das ist aber, sind sehr, sehr kleine Maßnahmen, die dann doch wie kleinere Tropfen auf einem sehr heißen Stein daherkamen. Und deswegen sagen jetzt auch viele Landwirte, naja, dieses groß versprochene Agrarpaket ist nicht mehr als ein Päckchen.
Und dann sind die Proteste ja auch auf andere Länder übergesprungen. Die EU sah sich auch gezwungen zu handeln. Wie beurteilst du das, was da entschieden wurde?
Ja, also Landwirtschaft ist ja sowieso so ein Themenbereich, der ist vor allem europäisch. In der EU, dort findet die gemeinsame Agrarpolitik statt. Da wird das Gros der Politik auch geschnürt und gezimmert. Und da haben wir ziemlich schnell gesehen, da gehen die Bauernproteste auch in eine ganz andere Richtung. In Deutschland war ja eher die Strategie, die Sympathien der breiten Bevölkerung zu gewinnen, was zum großen Teil auch gelungen ist. In Brüssel dagegen, das waren eskalierende Proteste. Also Heuballen haben da gebrannt. Es kam teilweise auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Also es ging auch gewalttätig zu. Aber dort hat Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin sehr, sehr schnell die Hand zu den Bauern ausgestreckt und gesagt, wir hören euch und wir werden etwas unternehmen. Und das ging auch ziemlich schnell. Also im Eilverfahren wurde ein geplantes Pestizidgesetz, demnach sollte man den Einsatz der Pestizide halbieren bis 2030, mir nichts, dir nichts, einfach mal gestrichen, wurde zurückgenommen und zum Beispiel auch die Flächenstilligung, die geplante von 4% zum Wohle des Artenschutzes, die wurde auch im Eilverfahren einfach mal runtergestrichen.
Das heißt, von der Umweltseite wird das Ganze vermutlich eher kritisch gesehen.
Ja, denen hat es da auf gut Deutsch den Vogel rausgehauen. Die haben gesagt, das ist nichts anderes als eine Bumerang-Politik, wenn man Maßnahmen, die für den Artenschutz, für den Naturschutz eigentlich gedacht sind, wieder streicht, weil ja die Bauern in der Natur ja auch arbeiten. Das ist die Argumentation, die Kritik vieler Umweltverbände.
Schauen wir noch auf Bayern, da hat es noch zwei interessante Personalien gegeben rund um die Bauernproteste, die doch, glaube ich, einige Landwirte etwas überrascht haben. Was war das genau und wie beurteilst du das?
Ja, also in Bayern waren ja die treibenden Kräfte der Bauernproteste einmal Günter Felsner, Präsident des Bayerischen Bauernverbands, und Klaus Hochrein, der erste Vorstand von Landwirtschaft verbindet Bayern, LSV. Die haben zusammen die ganzen Bauern sehr, sehr konzentriert auch auf die Straße bekommen. Sowohl die Jungen als auch die Alten, die konnten da sehr, sehr gut integrieren. Und die waren die lauten Stimmen und die sind dort sehr, sehr lautstark aufgetreten mit Kritik an der Ampelregierung. Ja, und jetzt hat sich eine Entwicklung über ein Jahr gezeigt. Jetzt steht ja die Bundestagswahl im Haus und beide stehen auf der CSU-Landesliste. Und Günther Felsner, der will ja sogar Bundeslandwirtschaftsminister werden mit der Unterstützung von Markus Söder.
Danke für deine Einschätzungen. Tobias Betz aus der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt war das.
Gerne.
Auch für die nächste Bundesregierung gibt es also einiges zu tun im Bereich Landwirtschaft. Fraglich ist allerdings, ob das Thema den Parteien aktuell besonders wichtig ist. Anne-Kathrin Mellmann hat in die Wahlprogramme geschaut.
Nur die Union und BSW äußern sich im Wahlprogramm zum Agrardiesel. Die Subvention, die im Moment schrittweise abgebaut wird, wollen sie wieder einführen. Außerdem sollen nach dem Willen der Union bio- und synthetische Kraftstoffe für die Bauern energiesteuerfrei sein. CDU und CSU sehen sich traditionell eng an der Seite der Bauern. Entsprechend ausführlich behandeln sie das Thema im Wahlprogramm. 2,5 Seiten und ganz oben Planungssicherheit. Ein Nein dazu, Flächen wegen des Artenschutzes verpflichtend nicht zu bewirtschaften. Und Entbürokratisierung. Weniger bürokratische Hürden für Landwirte wollen alle Parteien. Anderer gemeinsamer Nenner ist der Respekt vor der Leistung der Bauern. Für die SPD ist die Zukunft der Landwirtschaft digital und bürokratiearm. Sie will die Leistungen besser vergüten, die, Zitat, den Arbeitskräften in der Landwirtschaft, den ländlichen Regionen und dem Tierschutz zugutekommen. Die Linke geht weiter und fordert Tarifverträge in der Landwirtschaft und einen Mindestlohn, der wirklich gezahlt und nicht umgangen wird. Das BSW will die Agrarpolitik stärker regional und national ausrichten. Und für die Grünen stehen der Natur- und Klimaschutz im Mittelpunkt. Unter anderem wollen sie Moore wieder vernässen und weniger Tiere besser halten. Die Grünen fordern eine Pestizidabgabe. Die FDP will Zulassungsprozesse für Pflanzenschutzmittel vereinfachen und beschleunigen. Sie will Landwirte unabhängig machen von staatlichen Zuwendungen. Und auch die AfD bleibt sich treu. Bauernfamilien hielten das Brauchtum aufrecht und Behörden sollten sich nicht in ihre Wirtschaftsweise einmischen.
Ein Thema, das aktuell auch viele Landwirte umtreibt und an dem sich erstmal nichts ändern wird, ist die Umsatzsteuerpauschalierung. Die sollte eigentlich kleinen Betrieben das Leben erleichtern und bewirkt nun genau das Gegenteil. Zweimal wurde der Pauschalsatz innerhalb weniger Wochen geändert. Sandra Lose hat mit Schweinehalter Gerhard Langreiter mal nachgerechnet. Was bedeutet diese Änderung für so einen Betrieb?
Es ist jede Menge Geld bei mir, das total unkompliziert bei mir gelandet ist, total unbürokratisch.
Das sagt Gerhard Langreiter, Schweinebauer aus Oberneukirchen im Landkreis Mühldorf am Inn. Die Umsatzsteuerpauschalierung ist ein Deal, der immer mehr zum Verlustgeschäft wird. Wieso? Ein vierteiliger Ausflug in landwirtschaftliche Steuern. Das Prinzip. Gerhard Langreiter steht im Schweinestall bei den Muttersauen und ihren rund 2 Wochen alten Ferkeln. Verkauft Langreiter jetzt seine Ferkel für 1.000 Euro, kann er seine Ausgaben für Strom, Futter oder Reparaturen in Form von Umsatzsteuer beim Finanzamt geltend machen. Doch er bekommt nicht etwa 19% oder 7% wie andere Unternehmen zurück, er bekommt im Fall der 1.000 Euro 78 Euro zurück. Die Umsatzsteuerpauschale von 7,8%. Langreiter spart sich die Buchhaltung.
Das ist eine Bürokratievereinfachung, dass so kleine Betriebe wie ich das nicht machen müssen, die Finanzämter entlastet werden und so weiter.
Die Änderung. 7,8% sind es erst seit 2025. Davor waren es 8,4%. Aber auch das erst seit 6. Dezember. Bis dahin waren es 9%. Karl Fischberger ist Steuerberater für Landwirte. Ein Beispiel aus seiner Praxis.
Also der Landwirt liefert Milch an die Molkerei. Anfang Dezember, die ersten 5 Tage, bekommt er 9%. Die nächsten 26 Tage kriegt er 8,4% und dann kriegt er 7,8%. Auf so eine Idee muss erst mal jemand kommen.
Das Ärgernis. Innerhalb von wenigen Wochen schrieb das Gesetz den Bauern verschiedene Pauschalsätze vor. Das heißt für Fischberger, Abrechnungssysteme umstellen, alles nochmal gegenchecken. Karl Fischberger vermutet,
dass man diesen Pauschalsteuersatz so weit runterdrückt, dass man sagt, momentan hat ein pauschalierender Landwirt fiktiv nur einen Vorteil von 0,8% gegenüber einem regelbesteuerten Landwirt, der 7% bekommt für seine Milch oder für sein Fleisch.
Strom, Reparaturen und Maschinen besteuern Bauern, die nicht pauschalieren, mit 19%. Den Pauschalierern fehlt das. Die Konsequenz. Kleine Bauern büßen, entweder mit Geld oder Mehraufwand.
Für kleine, vor allem für Nebenerwerbslandwirte, ist halt das so, dass man sagt, okay, ich möchte es pauschalieren machen, weil das ist für mich viel einfacher. Die werden dann eigentlich bestraft dafür.
Langreiter befürchtet, die Absenkung des Pauschalsteuersatzes kostet seinem Betrieb bis zu 10.000 Euro im Jahr.
Schweinehalter wie Gerhard Langreiter brauchen Metzger oder Schlachthöfe, möglichst in der Nähe, bei denen alles vorschriftsgemäß abläuft. Schweinehalter, die auf den Augsburger Schlachthof angewiesen sind, haben aktuell ein Problem, denn dort werden bis auf Weiteres keine Schweine mehr geschlachtet. Das Veterinäramt der Stadt habe eine entsprechende Anordnung erlassen, bestätigte Geschäftsführer Georg Rauch dem BR. Der Betrieb ruht seit der Woche vor Weihnachten. Zuerst hatte die Augsburger Allgemeine Zeitung darüber berichtet. BR-Informationen zufolge liegt der Grund dafür in der Art und Weise der Betäubung mit Elektrozangen.
Schweine sollen in Einzelfällen nicht richtig betäubt worden sein, wegen der fehlerhaften Anwendung der Elektrozange. Und das soll zu Schmerzen und Tierleid geführt haben, sagt das Veterinäramt. Das Amt hatte dieses Tierschutzvergehen mehrfach angemahnt, aber es habe keine dauerhafte Verbesserung gegeben. Darum habe man angeordnet, dass der Augsburger Schlachthof bis auf Weiteres keine Schweine mehr schlachten darf. Der Geschäftsführer des Augsburger Schlachthofs, Georg Rauch, betonte gegenüber dem BR, dass man versucht habe, den Anforderungen des Veterinäramts zu genügen. So habe man zum Beispiel das Tempo halbiert, um dem Betäuber genügend Zeit mit der Elektrozange zu geben. Um die Schlachtung unter den aktuellen Amtsvorgaben wieder aufzunehmen, seien Investitionen von mindestens 300.000 Euro notwendig. Das sei kaum umsetzbar.
Veronika Scheidel berichtete aus Augsburg. Auch im vergangenen Jahr gab es wieder zahlreiche Naturkatastrophen, Überschwemmungen in Spanien, Hochwasser in Bayern und Stürme in den USA. Einen Überblick über die Schäden hat der weltweit größte Rückversicherer, die Munich Re. Ihr Fazit: 2024 gab es relativ viele Schäden und eine klare Ursache.
Der Klimawandel zeige seine Krallen, heißt es bei der Munich Re, und allein schon diese Aussage ist bemerkenswert. Denn so deutlich haben sich die Naturwissenschaftler des Rückversicherers bisher noch nie zu den möglichen Ursachen vieler Naturkatastrophen geäußert. Der Chefklimatologe des Konzerns, Tobias Grimm, begründet dies so.
Das ist natürlich eine Entwicklung. Wir sind uns auch immer sicherer, dass der Klimawandel heute schon eine Rolle spielt bei Extremwetterereignissen weltweit. Der Klimawandel ist nicht nur was Abstraktes, er ist hier und heute.
Das zeigt sich auch an der Schadensbilanz des vergangenen Jahres. Die Munich Re beziffert die Schäden durch Naturkatastrophen auf weltweit insgesamt 320 Milliarden Dollar. Das sind 52 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr und 84 Milliarden mehr als der Durchschnittswert der vergangenen 10 Jahre. Besonders hart traf es im vergangenen Jahr wieder Nordamerika. Wirbelstürme, schwere Gewitter, Feuer und Überschwemmungen zerstörten ganze Landstriche, wie zum Beispiel im September der Hurricane Helene in den USA, über den die Tagesschau damals berichtet hat.
Helene ist einer der stärksten Hurrikane, die je in Florida auf Land getroffen sind. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei rund 225 Kilometern pro Stunde.
Allein Helene hinterließ Schäden in Höhe von 56 Milliarden Dollar. Kurz darauf traf Hurricane Milton Florida. Hier lagen die Schäden durch den Sturm und die folgende Flutwelle bei insgesamt 38 Milliarden Dollar. Diese beiden Ereignisse gelten dem Chefklimatologen der Munich Re, Tobias Grimm, auch als Beleg für die Folgen des Klimawandels. Beide Wirbelstürme seien heftiger ausgefallen als in einer hypothetischen Welt ohne Klimawandel.
Man kann heute mithilfe von Wetter- und Klimamodellen einzelne Extremwetterereignisse modellieren und die vergleichen, wie die in einer Welt passiert wären ohne des Klimawandels. Wir haben das bei Hurricane Helene gesehen, wo die Regenmengen beispielsweise um über 10% heftiger geworden sind. Und das macht gerade der Klimawandel aus. Wir haben enorm hohe Wassertemperaturen in den Ozeanen. Und diese Wassertemperaturen führen dazu, dass viel mehr verdunsten kann, dass mehr Energie da ist und das entlädt sich dann in stärkeren Regenfällen.
Und Europa? Die Gesamtschäden durch Naturkatastrophen gibt die Munich Re hier mit 31 Milliarden Dollar an. Damit ist der Kontinent im weltweiten Vergleich noch verhältnismäßig glimpflich davongekommen, mit gerade einmal 10% der Gesamtschadenssumme. Dazu meint Grimm:
Im globalen Maßstab ist es nicht so ganz viel, aber das muss nichts bedeuten für die Zukunft. Europa ist ganz genauso betroffen und das sehen wir auch an Studien, dass die Überschwemmungsereignisse, gerade die, die wir haben, dass hier der Klimawandel einfach schon eine große Rolle auch spielt.
Deshalb rechnen Grimm und Kollegen auch in den nächsten Jahren eher mit steigenden Schäden durch Naturkatastrophen. Immerhin scheinen die Welt weltweiten Frühwarn- und Rettungssysteme besser zu funktionieren. So kamen im vergangenen Jahr 11.000 Menschen durch Naturkatastrophen ums Leben. Das liegt unter dem 10-jährigen Durchschnitt von 17.500 Opfern pro Jahr.
Ein Beitrag von Gabriel Wirth. Seit Juni gibt es in München Tempo 30 am Mittleren Ring. Die Stadt wollte damit die Luftqualität verbessern und weitergehende Dieselfahrverbote verhindern. Die aktuellen Messwerte des Jahresdurchschnitts 2024 zeigen nun, dass die Grenzwerte inzwischen eingehalten werden. Neben dem Tempolimit könnten aber auch andere Faktoren dafür verantwortlich sein. Jan Turczynski.
Die gute Nachricht vorweg. Zum ersten Mal wird der aktuelle Grenzwert für Stickstoffdioxid, NO2, im Jahresdurchschnitt 2024 knapp unterschritten. Das freut die Verkehrspolitik, doch Mobilitätsforscher bezweifeln, dass Tempo 30 auf der kurzen Strecke am Mittleren Ring allein dafür verantwortlich ist. Christoph Thomas, Professor für Mikrometeorologie an der Uni Bayreuth, hat die Luftqualität an der Landshuter Allee untersucht und glaubt, dass es künftig noch andere Maßnahmen brauchen wird.
Modernisierung der Flotte, bessere Verkehrsfluss und auch die Anzahl der Fahrzeuge reduzieren. Also ich denke, hier muss politisch etwas geschehen.
Für den besseren Verkehrsfluss sei eine Begrenzung auf Tempo 30 aus seiner Sicht nicht unbedingt notwendig. Es könne auch Tempo 40 oder 50 sein.
Glücklicherweise gibt es über die technischen Fortschritte eine Modernisierung der Autoflotte, sodass mehr emissionsärmere Fahrzeuge im Straßenzug auch fahren. Und deswegen gibt es natürlich auch, selbst ohne, dass man irgendeine Maßnahme ergriffen hätte, eine Reduktion dieser NO2-Konzentration aufgrund dieser Modernisierung der Flotte.
Professor Patrick Plötz leitet am Fraunhofer-Institut Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe die Abteilung Energiewirtschaft. Er vermutet eine Mischung aus mehreren Effekten.
Wir haben gleichzeitig das 49-Euro-Ticket gehabt und vielleicht auch ein bisschen mehr Homeoffice. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Mischung aus Effekten war. Gleichzeitig sind vielleicht einige sehr alte Fahrzeuge aus dem Bestand gegangen und ein paar Elektrofahrzeuge hinzugekommen. Sodass ich denke, Tempo 30 hat sicher einen Beitrag geleistet. Aber wenn wir die Emissionen langfristig noch sehr viel weiter senken wollen, dann müssen wir irgendwann aus den verbrennungsmotorischen Fahrzeugen aussteigen.
Zumal die aktuellen Werte mit 39 Mikrogramm im Schnitt zwar knapp unter dem aktuellen Grenzwert liegen, allerdings deutlich über den gesundheitlich empfohlenen Werten der Weltgesundheitsorganisation WHO. Darauf weist auch Robin Kulper von der Deutschen Umwelthilfe hin.
Der Gesundheit der Menschen ist es relativ egal, ob wir eine Belastung von 40,5 oder 39,5 Mikrogramm Dieselabgabegift Stickstoffdioxid haben. Nachweislich gesundheitsschädlich sind Konzentrationen oberhalb von 10 Mikrogramm. Hier muss gehandelt werden.
Studien haben gezeigt, dass es ab 10 Mikrogramm zu mehr Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Problemen und verkürzter Lebenserwartung kommt. Deshalb werden die Grenzwerte 2030 noch einmal stark gesenkt. Ein Tempolimit könne dann nur eine Maßnahme unter vielen sein, so die Verkehrsexperten.
Bayern muss bis 2027 1,1% der Landesfläche für Windkraft ausweisen. Derzeit werden in vielen Regionen mögliche Standorte geprüft. Doch oft gibt es Bedenken. Windräder könnten die Natur schädigen, zum Beispiel Vögel schreddern. Bayerische Forscher haben untersucht, ob sich kollisionsgefährdete Vögel mit technischen Mitteln schützen lassen. Ein Beitrag von Doris Fenske.
Rotmilane sind streng geschützte Greifvögel. Dadurch ist es dort, wo sie fliegen, unmöglich, eine Genehmigung für Windräder zu bekommen. Auch der Gemeinde Fuchstal ging das so. Doch die Windräder wurden trotzdem gebaut. Die Genehmigung gab's nur unter einer Bedingung. Ein Forschungsprojekt soll klären, können die Vögel mit Kameras und künstlicher Intelligenz geschützt werden? Professor Christoph Mohning von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf.
Uns war es eben ganz wichtig, dass wir da reingehen und ganz ergebnisoffen die Forschung machen und wirklich mal testen, funktioniert das? Und wenn es funktionieren würde, wäre es natürlich eine tolle Möglichkeit, einfach viele von diesen Kollisionen zu vermeiden.
Rotmilane halten sich vor allem in der offenen Landschaft auf. In Fuchstal fliegen sie aber auch immer wieder über den Wald, teilweise in Höhe der Rotorblätter. Die Technik soll tödliche Zusammenstöße vermeiden. Im Rahmen des Forschungsprojekts wird sie zum ersten Mal in Bayern eingesetzt.
Neu ist, dass wir in den Wald reingehen. Bis jetzt haben wir diese Antikollisionssysteme in Deutschland nur im Offenland ausprobiert.
Die Technik wurde in den USA entwickelt. Sie funktioniert so. Bereits in 750 Metern Entfernung erkennt ein Kamerasystem mit Hilfe von künstlicher Intelligenz einen Rotmilan. Nähert er sich in einem bestimmten Umkreis oder in bestimmter Höhe dem Windrad, kommt ein Abschaltsignal. Danach werden die Rotorblätter so verlangsamt, dass keine Gefahr mehr für den Vogel besteht. Auch im Wald funktioniert diese Technik sehr gut, so das Fazit der Forscher. Aber damit sie in der Praxis eingesetzt wird, ist noch etwas wichtig. Kommt es zu hohen Ertragseinbußen, wenn Windräder immer wieder für Vögel verlangsamt werden?
Wir haben im Moment sehr geringe Abschaltzeiten und der Rotmilan macht die Masse der Flüge aus. Also wir reden von 1-2% der Betriebszeiten, in denen abgeschaltet werden muss. Das ist relativ wenig und insofern auch sind wir ganz zuversichtlich, dass die Anlagen wirtschaftlich weiterlaufen können. Und so haben wir über das System eigentlich einen Zugang gefunden, wie wir einerseits verhindern können, dass Vögel kollidieren und andererseits die Gemeinde Fuchstal Energie vor der eigenen Haustür produzieren kann.
Windräder mit Antikollisionstechnik auszustatten, hält Christoph Mohning für sinnvoll.
Ich würde mir wünschen, dass wir auch in Deutschland mehr dazu kommen, diese Systeme flächendeckender einzusetzen, weil damit können wir einfach das Thema der erneuerbaren Energien mit dem Artenschutz stärker in Einklang bringen.
Was das derzeit noch schwierig machen könnte? Die Kameratechnik verursacht zusätzliche Kosten. Im kommenden Jahr soll sie in Deutschland zum ersten Mal regulär in einem Windpark zum Einsatz kommen.
So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt mit Jutta Schilcher. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de/sonntag. Dort gibt es diese Sendung auch als Podcast.